Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau, heute die 39. Ausgabe. Ich bin Semir Fersadi, Ihr Interim Manager für Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling. Und heute habe ich mir eine Frau vor das Mikrofon geholt. Sie ist freiberufliche Marketing- und E-Commerce-Expertin mit einem vielleicht sogar extremen Hobby Bikepacking. Was das ist, das erfahren wir später. Was haben also Interim-Management und Bikepacking miteinander zu tun? Es handelt sich um Projekte, die ein Ziel haben, nämlich das Ziel zu erreichen. Wie das alles funktioniert, das erzählt jetzt uns Sarah. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
Hallo Semir, vielen lieben Dank für die Einladung.
Wo treffe ich dich denn heute?
Ich sitze in meinem Homeoffice in Wackersberg. Das ist ein kleines Dörfchen in der Nähe von Bad Tölz.
Ich habe dich als Marketing- und E-Commerce-Expertin angekündigt. Vielleicht kannst du uns nochmal genauer sagen, was du vom Beruf bist.
Ja, ich habe 20 Jahre Erfahrung im Marketing- und Medienbereich gesammelt und bin dann vor 7 Jahren in E-Commerce gewechselt, habe da die Marketingleitung bei großen E-Commerce-Playern gehabt und bin jetzt allerdings seit einem Jahr selbstständig und helfe kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihren Weg in den E-Commerce zu finden.
Wolltest du das eigentlich schon immer als Kind werden?
Ja, ich sag mal so, meine Eltern sind selbstständig und haben ihr eigenes Unternehmen und da war es mir, sage ich jetzt mal, in die Wiege gelegt, sage ich jetzt mal, unternehmerisch tätig zu sein und gleichzeitig aber auch autonom zu sein und dementsprechend gefällt mir meine Selbstständigkeit gerade aktuell ganz gut.
Und was liebst du an deinem Beruf?
Also zum einen, dass ich tatsächlich flexibel arbeiten kann, dass ich mir meine Projekte quasi mit selber aussuchen kann. Ja, und wie gesagt, dass ich, sag ich jetzt mal, Entscheidungen mittreffen kann, das ist mir persönlich wichtig.
Wir erleben gerade turbulente Zeiten und als Finanzer sind natürlich immer die ersten Themen auf rot geschaltet, wenn es also das Umfeld sich so doch massiv verändert, wie wir es heute erleben. Aber mal konkret nachgefragt, Marketingthemen sind natürlich auch immer gleich auf der ersten Streichliste eines Unternehmens. Aber andersrum gefragt, woran scheitern denn die meisten deiner Projekte, wenn du sie betreust und wenn du auf sie triffst?
Na, ich würde mal sagen, die meisten Projekte scheitern erstmal so ein bisschen an der Erwartungshaltung, dass man sich vielleicht irgendwas im Kopf vorgestellt hat, was man aber so nicht geäußert hat. Und dann stimmt öfters mal so das Ergebnis mit der ursprünglichen Erwartungshaltung vielleicht nicht ganz überein. Das ist das eine. Und dann haben wir natürlich gerade aktuell, wie du sagtest, Marketingkosten sind die ersten, die gestrichen werden, dass wir natürlich aktuell relativ viele Budgetcuts haben. Und ja, da natürlich so ein bisschen auf unsichere Zeiten vielleicht hinsteuern.
Wo geht denn jetzt die Reise dann im E-Commerce hin aus deiner Sicht? Also du hast viel Erfahrung in dem Bereich. Was kannst du uns mitgeben?
Ja gut, ich meine, Corona insgesamt hat den E-Commerce natürlich letztendlich befeuert. Davon haben wir alle erstmal profitiert. Gleichzeitig sind es aber auch natürlich ein paar Herausforderungen, die man sich stellen muss. Was wichtig im E-Commerce ist, meiner Meinung nach, ist erstmal eine relativ flexible und eine offene Softwarelandschaft zu schaffen, weil es wirklich wichtig ist, die einzelnen Systeme miteinander zu verweben, weil ansonsten hat man immer so Insellösungen, die nicht miteinander sprechen und sich gerade im Mittelstand mit der Software auseinanderzusetzen, das ERP mit dem Shop-System, mit dem CRM-System funktioniert und da die Daten laufen können, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da komme ich auch schon zum nächsten Thema, die Datenkompetenz, also dass man überhaupt weiß, wie man mit den Daten umzugehen hat und die richtigen Schlüsse draus ziehen kann. Und das dritte Thema sind vor allen Dingen B2B-Marktplätze, weil ich mich gerade aktuell eben sehr viel im B2B-E-Commerce aufhalte und da sind die Themen Marktplatzanbindung, Amazon, Mercateo und die anderen großen Marktplätze, die es da draußen so gibt, auch ein riesiges Thema.
Im Vorgespräch, Sarah, hast du mir erzählt, man hat dich, du lachst schon ein bisschen, man nennt dich auch so ein bisschen Duracelli. Und bei Duracelli, da denken natürlich alle an die Werbung, die wir im Fernsehen gesehen haben, mit dem kleinen Hasen, der also immer wieder die Hände in die Hände geklatscht hat. Wie kommst du eigentlich zu so einem Namen?
Ja, genau, das war der Hase, der die ganze Zeit getrommelt hat und bei dem quasi die Batterie immer noch lief, wo die anderen Batterien schon aufgegeben hatten. Ja, ein Kollege bei ProSieben hat mich mal Duracelli genannt, weil ich offensichtlich weniger müde werde als die anderen und auch dann, wenn die anderen schon keine besondere Lust mehr haben, einfach nicht aufgeben mag. Also ich glaube, so ein gewisses Durchhaltevermögen zeichnet mich durchaus aus, sowohl in der Arbeit als auch im Sport.
Mir kommt es ja dann manchmal so vor, dass man genau solche Charaktereigenschaften braucht, auch wenn wir jetzt mit dem Duracelli sozusagen eine Brücke haben, genau zu seinem ungewöhnlichen Hobby, zu einer Eigenschaft, die man vielleicht dort braucht. Ja, Bikepacking, braucht man da einen 12er-Pack Duracell, um genau diese Extreme, die man dann dort erlebt, zu bestehen?
Also ich denke mal, grundsätzlich kommt es immer darauf an, wie du im Prinzip beim Bikepacking unterwegs bist. Also Bikepacking erstmal ist Radreisen mit leichtem Gepäck. Das ist jetzt quasi auch in Corona-Zeiten ein großer Trend im Radbereich, dass man eben mit seinen bepackten Taschen am Rad letztendlich unterwegs ist. Das kann man natürlich so gestalten, wie man will, so langsam, wie man will oder so schnell, wie man will. Ich selber wiederum bin bei einigen Bikepacking-Rennen am Start und da geht es ja darum, eine gewisse Strecke in einer so kurz wie möglichen Zeit zurückzulegen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, da ist dann doch ein gewisses Durchhaltevermögen dann von Vorteil.
Kannst du uns mal bitte verraten, wie du eigentlich zum Bikepacking gekommen bist? Weil ich habe so ein bisschen mich vorbereitet und dann lese ich also mit 35 Jahren, gab es ein einschneidendes Erlebnis, aber das erzählst du uns jetzt.
Na gut, ich meine, das einschneidende Erlebnis, sag ich jetzt mal eher, war das Thema, dass ich mir beim Skitouren den Knöchel gebrochen habe und dann tatsächlich ein halbes Jahr lang überhaupt gar keinen Sport machen konnte, weil ich meinen Knöchel nicht belasten durfte. Und der einzige Sport, der da dann wieder möglich war, war eben Fahrradfahren, weil man zum Fahrradfahren letztendlich ja nur den Oberschenkel und Waden benutzt, aber halt den Knöchel quasi nicht braucht. Mein Mann hat mir dann eine Rolle geschenkt, eine smarte Rolle, die man sich hier eben ins Wohnzimmer stellen kann, wo man sein Fahrrad drauf installieren kann und dann mit einem Programm letztendlich seine Trainings fahren kann. Da habe ich dann eben angefangen zu trainieren und mein Mann und ich, wir hatten den großen Traum, einmal zusammen die Great Divide Mountainbike Route zu fahren. Das wiederum ist eine der längsten Gravel-Strecken, die es auf der Welt gibt. Da geht's von Kanada bis an die mexikanische Grenze, 4500 Kilometer einmal durch die USA. Und das war dann das, wo wir drauf hintrainiert haben. Nur leider, wie es vielen so ging, kam genau in dem Jahr, wo wir das geplant hatten, wo wir schon die Flugtickets gekauft hatten, kam Corona und wir mussten all das wiederum stornieren.
Und dann kam deine allererste Fahrt als Bikepacker wie zustande oder beziehungsweise wohin führte sie dann?
Also ich sag mal so, meine erste Fahrt war dann im Prinzip eine etwas kleinere Tour, letztendlich einmal durch Deutschland. Da sind wir dann im Lockdown, anstatt eben in die USA, sind wir dann von Riedmatt am Rhein, 1600 Kilometer quer durch Deutschland auf Mountainbike-Trails nach Rügen gefahren. Also einmal von quasi Westen nach Osten hoch. Das war so ein bisschen der Vorgeschmack auf mein eigentlich größtes Abenteuer bisher. Das war ein Rennen, was Nordkap 4000 heißt. Das ist ein Rennen, das startet in Rovereto am Gardasee und geht dann über 4500 Kilometer hoch bis ans Nordkap durch 11 europäische Länder. Und das habe ich letztes Jahr eben als Zweite gefinisht.
Um so eine Fahrt dann zu bestehen, fangen wir mal ganz vorne an. Was musst du denn da alles mitnehmen und wie muss ich mir das vorstellen? Was hast du dabei? Wie bist du letztendlich dieses Projekt angegangen, um dann dort an den Start zu gehen? In Rovereto, was wir ja alle kennen, weil derjenige, der den Gardasee kennt, der kennt auch Rovereto. Mhm. Also Sarah, wie war's damals?
Also insgesamt war es eine ganz tolle Erfahrung. Und bei mir war das so, dass ich ein halbes Jahr Zeit hatte, mich auf dieses Rennen letztendlich mal erstmal vorzubereiten. Unsere Vorbereitung, da gehören ein Training und ein Trainingsplan letztendlich mit dazu, weil man, um halt mindestens 200 Kilometer am Tag schaffen zu können, damit man im Zeitlimit da oben ankommt, muss man schon einiges, sag ich jetzt mal, an Ausdauer auf dem Rad trainieren, damit das überhaupt körperlich funktioniert. Dann das Zweite ist, dass man sich natürlich mit seiner Ausrüstung beschäftigen muss, weil man braucht zum einen ein Fahrrad, was auf Langstrecke ausgedacht ist, also wo man wirklich, sag ich jetzt mal, lang drauf sitzen kann. Das fängt beim Sattel an, beim Lenker geht's weiter und so weiter und so fort. Also da muss man so ein paar Sachen dran optimieren, damit man da wirklich lange drauf fahren kann. Und der dritte Punkt ist natürlich die Ausrüstung, weil man muss sich auch mit der Ausrüstung beschäftigen, weil man natürlich so wenig wie möglich mitnehmen möchte. Und da muss man so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was ist denn da meine Strategie? gehe ich nur auf Hotelübernachtungen oder nehme ich Zelt, Schlafsack und quasi Isomatte mit und bin so flexibel wie möglich unterwegs. Das muss man im Vorfeld so ein bisschen testen, für sich ausprobieren, um dann eben auf so eine lange Reise gehen zu können.
Ich habe aber auch gelesen in der Vorbereitung, Sarah, du warst Kettenraucherin. Da stellt sich natürlich die Frage, wie stellst du dieses Thema auf der einen Seite ab und auf der anderen Seite arbeitest du an der Ausdauer, die für so ein Rennen notwendig ist? Also wir haben es hier auch noch mit einem Gesundheitsthema zu tun. Wie hast du das gelöst?
Also das Gute war, dass ich schon ein paar Jahre vor dem Nordcup letztendlich mit Rauchen aufgehört habe. Aber das stimmt, also hast du dich gut vorbereitet. Ich war Kettenraucher bis Anfang 30 und habe dann aber mit dem Skitouren angefangen. Und da war das tatsächlich so, dass ich bei meiner ersten Skitour gerade mal 400 Höhenmeter geschafft habe und dann einfach so konditionell am Ende war. Und da war dann halt so ein bisschen so die Überlegung, will ich jetzt hier skitourenmäßig gut unterwegs sein oder nicht. Das eine hatte dann eben die Konsequenz zur Folge, dass ich dann tatsächlich auch mit dem Rauchen aufgegeben habe, weil das für die Kondition definitiv nicht gerade förderlich ist, wie ja wirklich jeder weiß. Genau.
Ja. Sarah ist natürlich wieder die Brücke auch zum Unternehmen. Ne? Du musst also eine gewisse Fitness, also das wahrscheinlich eher in den Finanzen dann zu finden, die Fitness quasi mitbringen, um dann auch solche Extremsituationen zu bestehen. Jetzt nochmal kurz zur Ausrüstung, würde mich mal interessieren, wie viel Kilo bringt denn so ein Fahrrad auf die Waage?
Ja, das sind dann ungefähr, das Fahrrad selber wiegt vielleicht 10 Kilo und dann kommen vielleicht noch 4 bis 5 Kilo Gepäck mit dazu, also so an die 14 Kilo. Da bin ich dann aber schon relativ leicht unterwegs. Es gibt natürlich andere Kollegen, die nehmen da viel mehr mit. Ich habe das aber wirklich drauf optimiert, mit so wenig Gepäck wie möglich unterwegs zu sein. Damit ich einfach auch so schnell wie möglich vorwärts komme, natürlich.
Nee, ist klar. Aber jetzt nochmal speziell auf diese Fahrt zum Nordcap, weil das ist natürlich schon auch eine herausragende Leistung, mit dem Fahrrad wirklich durch bei Wind und Wetter diese Tausenden von Kilometern alleine durchzustehen. Die eine Frage, die sich da bei mir anschließt, wer organisiert das alles so ein bisschen? Bist du das oder gibt es da eine Organisation? Und da zwei natürlich, wenn du alleine mit dem Fahrrad unterwegs bist und der Wind peitscht dir ins Gesicht, wie motivierst du dich dann da?
Also kurz zur ersten Frage zur Organisation. Die Reise wird von einem, also das Nordcup, das ist keine Reise, das ist ein Rennen. Das Nordcup 4000 wird von einem italienischen Organisator quasi organisiert. Und die wiederum stellen dir den Track zur Verfügung. Also du kriegst quasi die GPS-Route, die von Rovereto bis ans Nordcup führt. Und dann ist deren Organisation aber eigentlich schon wieder zu Ende, weil ich bin in einem sogenannten Unsupported-Rennen unterwegs. Das bedeutet, dass ich wirklich außer der Route alles selber organisieren muss. Es gibt keine Verpflegungsstation unterwegs, es gibt keinen mechanischen Service unterwegs. Ich muss alle meine Unterkünfte selber organisieren und selber buchen. Ich muss meine Verpflegung selber einkaufen. Also ich bin wirklich komplett auf mich alleine gestellt. Und es sind auch sämtliche Verpflegungsfahrzeuge oder Freunde, die dich auf dem Weg quasi supporten wollen, nicht erlaubt. Also da ist es wirklich so ein Ehrenkodex, dass man, wenn man ein unsupported Rennen fährt, da auch wirklich unsupported unterwegs ist. Das ist die eigentliche Challenge neben den 4500 Kilometern zum Nordcup hoch. Ja.
Und anschließend die zweite Frage natürlich, wie motivierst du dich, wenn du bei Regen und minus 5 Grad, wie motivierst du dich da immer wieder, das weiter in die Pedale zu treten?
Ja, also zum einen bin ich ein ganz großer Fan, dass man sein eigenes Why letztendlich im Vorfeld definiert, dass man sich die Frage also stellt, warum mache ich das eigentlich? Und ich selber habe mir dieses, warum mache ich das eigentlich, schon so beantwortet, dass ich meinen eigenen Blog schreibe, oder beziehungsweise ich habe meinen eigenen Blog, der nennt sich bikepackers.de. Und mein Motto darin ist, raus aus dem Windschatten, rein ins Abenteuer. Und ich finde es total wichtig, dass man eben in diesem Blog oder dass ich in diesem Blog von meinen Abenteuern berichte, um anderen Frauen oder anderen Menschen Mut zu machen, sich auf diesen Weg zu begeben, auch wenn dass, sage ich jetzt mal, das Ende des Projekts vielleicht nicht ganz so sicher ist und dass nicht alles so planbar ist. Aber sich mal auf ein Abenteuer einzulassen, wo man eben nicht weiß, wie es ausgeht, das finde ich, ist eine persönliche Bereicherung und dazu will ich jeden draußen ermutigen.
Da werden sich natürlich jetzt der ein oder andere fragen, was für ein Typ Mensch muss ich denn sein, der sich so eine Aufgabe dann stellen kann? Was brauche ich denn neben der körperlichen Fitness natürlich noch für Sachen mentalerseits, um das überhaupt durchzustehen? Und jetzt bist du auch noch Frau und mit Fahrrad, da kommt Tour de France Männer und ja gut, es gibt auch eine Tour de France der Frauen. Sehr ungewöhnlich. Wie viele Frauen machen überhaupt bei so einem Rennen mit?
Ja, also die Frauenquote bei diesen Rennen ist sehr, sehr gering letztendlich. Beim Nordcup waren es von 200 Teilnehmern gerade mal 25 Frauen. Und insgesamt sind von den 25 Frauen noch 5 im Ziel oben angekommen. Also das war tatsächlich eine Quote, die leider nicht so gut ausgefallen ist. Auch bei anderen Radrennen oder jetzt Bikepacking-Rennen ist die Frauenquote sehr gering, aber sie wird von Jahr zu Jahr höher. Und ich denke mir persönlich halt, einer macht's vor, der andere macht's nach. Deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ich als Frau das vielleicht vormache, weil ich dadurch schon auch andere inspirieren kann, sich auf den Weg zu machen.
Komme ich gleich zu meiner nächsten Frage, weil das ist sicherlich auch so ein Thema. Du erlebst sehr viel. Was war das schönste und das schlimmste Erlebnis während deiner verschiedenen Rennen, die du jetzt bis jetzt abgeleistet hast?
Also das schlimmste Erlebnis, fangen wir vielleicht damit mal an. Das war tatsächlich, ich war diesen Januar letztendlich auf den Kanarischen Inseln bei einem Bikepacking-Rennen, was quasi durch alle 5 Kanarischen Inseln geführt hat. Und da hat mich Eisregen überrascht am Teide. Der Teide ist Spaniens höchster Berg. Das ist quasi ein Vulkan, der auf Teneriffa sich erhebt. Und es war Regen angekündigt und dieser Regen hat sich dann zu Eisregen tatsächlich formiert. Es war gerade mal noch 1 Grad bei der Auffahrt und es war wirklich richtig, richtig kalt. So, dass ich auch kurz gestoppt habe, um mir zu überlegen, ob ich jetzt hier abbrechen soll oder nicht. Aber mich auf die Abfahrt wiederum direkt zu begeben, wäre genauso schlimm gewesen, weil dann hätte ich noch mehr gefroren wie beim Hochfahren. Also das war wirklich ein Moment, wo ich eigentlich am liebsten aufgegeben hätte. Nur es kam jetzt gerade kein Auto vorbei, was mich hätte mitnehmen können. Also es gab keine Möglichkeiten zum Aufgeben. Aber das war so ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, also bei so einer Kälte ist es mir dann doch, das mag ich nicht. Also da war schon Eis auf der Straße, da war schon Eis am Fahrrad. Also das war wirklich so die schlimmste Situation.
Wie hast du das dann aufgelöst? Du bist einfach weitergefahren.
Ja, ich sag mal so, wie ich gerade schon sagte, der eine macht's vor, der andere macht's dann halt nach. In dem Moment, wo ich am Straßenrand stand, sind mir 2 schöne Erlebnisse wiederum passiert. Also das eine war, ein LKW-Fahrer hat angehalten, kurz mit mir geredet, ob alles okay ist. Und ich so, ja, schon okay, ich brauche nur kurz mal eine Pause. Der hat mir dann wiederum eine Banane in die Hand gedrückt und hat gemeint, hey, ich gebe dir ein bisschen Power mit, vielleicht bringt's was. Fand ich erstens mal total nett. Und zweitens war ein Schotte, ist an mir vorbeigeradelt, der war auch im Rennen. Und der kam da im langen Trikot an, aber war relativ leicht bekleidet für die Grat. Und der meinte so, hey, ganz ehrlich, in Schottland ist es die ganze Zeit so schlimm, für ihn ist es quasi normal. Und an der Stelle dachte ich so, ja, okay, cool. Also wenn der das kann, dann kann ich das auch. Dann bin ich wieder aufs Rad und bin ihm hinterher gedüst und dachte dann so, ja, okay, also irgendwann wird das schlechte Wetter dann doch mal ein Ende haben. Und oben am Gipfel kam dann auch tatsächlich die Sonne raus.
Das ist ja wirklich auch eine super Brücke zu meiner nächsten Frage, weil jedes Mal, wenn du unterwegs bist, ziehst du wahrscheinlich auch irgendwelche Lehren daraus. Lass uns mal ein bisschen reinblicken, was du von Anfang bis jetzt zuletzt so mitgenommen hast für dich persönlich und was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Also was ich gelernt habe, ist, dass in einem selber immer viel mehr steckt, als man sich selber zugetraut hat. Dass ich es bis ans Nordcup hochgeschafft habe oder dass ich jetzt diesen Sommer das Race Across France gewonnen habe, was auch ein Ultrarennen durch Frankreich ist, das hätte ich mir, hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich niemals gedacht und ich habe es trotzdem geschafft. Dann, was ich schon auch merke, ist, dass ein gewisses Training sich durchaus auszeichnet und ich selber habe mir die ganze Radlerei in den letzten 5 Jahren, sage ich jetzt mal, auch antrainiert. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt und von diesen Erfahrungen kann ich jetzt profitieren. Das heißt, es ist also nie zu spät, mit was Neuem anzufangen und sich in eine Sache hineinzufuchsen, weil dann wird im Prinzip aus einem Hobby erstmal Passion. Und das Dritte ist, dass es wirklich immer gut ausgeht, weil ich habe auf meinen Unternehmungen, wie ich gerade schon gesagt habe, den Lkw-Fahrer mit der Banane oder den Schotten, so viele coole Leute kennengelernt, die mich wiederum motiviert haben, wo man selber auch merkt, hey, im Team ist man stark. Und auch wenn es ein Wettkampf ist, wo man vielleicht gegeneinander fährt, allein mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten oder halt, sage ich jetzt mal, gemeinsam ans Ziel zu kommen, ist wahnsinnig viel wert.
Das hilft dir wahrscheinlich, und jetzt dann wieder eine Brücke Richtung Wirtschaft und auch das, was uns beide ja auch verbindet, als Selbstständige in Projekten anderen zu helfen, auch wieder erfolgreich oder erfolgreicher zu werden. Was gibst du denn den Unternehmern mit, wenn die also in ihren Wirtschaftsdenken so eng drin sind, in ihren Geschäftsmodellen? Was kannst du aus diesen ganzen Erfahrungen mitgeben? Wo sind denn die Gleichnisse da?
Na, ich sag mal so, was beim Bikepacking oder gerade bei einem Radrennen eine ganz große Rolle spielt, ist, dass man mit seinen Ängsten umzugehen lernt. Und das, finde ich, ist in der Wirtschaft ein Punkt, der nie diskutiert wird. Wenn man seinen Mitarbeitern immer nur Ziele vorsetzt, ich will das erreichen, das erreichen, das erreichen, hochgesteckte Ziele in kurzer Zeit. Aber sich mit seinen Mitarbeitern hinzusetzen und zu besprechen, wofür sie eigentlich Angst haben, was ihnen Sorge bereitet auf dem Weg dahin, das ist ein Thema, was in der Wirtschaft komplett unter den Tisch fällt. Und das ist aber genau das, was man beim Bikepacking lernt. Ich habe Angst vor der Dunkelheit, ich habe Angst vor dem Regen. Was mache ich, wenn ich einen Unfall habe? Das sind aber Themen, mit denen man umgehen lernt, indem man sich erstmal damit beschäftigt, was sind überhaupt die Sorgen und Ängste, die man hat? Was kann ich tun, damit diese Ängste und Sorgen nicht passieren? Und was mache ich, wenn sie aber doch passieren sollten? Und dieses Gedankenspiel, glaube ich, ist ein Thema, was man sehr gut auch auf die Wirtschaft übertragen könnte, gerade in Zeiten, wo es jetzt vielleicht eher unsicher ist oder wo uns viele Sachen eben Sorgen und Sorgen bereiten oder uns vielleicht den Mut nehmen.
Ja, das sind dann so Themen wie Risikomanagement, ne, und offene und transparente Kommunikation. Ich hatte mal so ein Ereignis, ja, wo gehen denn Unternehmer hin, mit wem können sie denn sich eigentlich unterhalten? Und im Prinzip können sie sich mit niemandem unterhalten, weil sie ja Angst davor haben, möglicherweise ihre innersten Geheimnisse zu transportieren. Genau. Und dann fragt man sich, mit wem können sie sich denn unterhalten? Und da bleiben nicht viele Menschen übrig. Und genau wie du sagst, ist da loszulösen.
Da kann ich auch noch mal eine Sache dazu sagen, weil ich natürlich in meinen großen beruflichen Positionen, Marketingdirektor bei ProSieben oder bei Bergzeit, da als Führungsperson muss man immer stark sein. Man ist im Prinzip immer der Leitwolf, der letztendlich den anderen zeigt, wo es lang geht, beziehungsweise der auch in unsicheren Situationen Stärke vermittelt. Was mir das Bikepacking aber gelehrt hat, war, dass ich auch andere Menschen um Hilfe fragen kann. Dass ich auch fragen kann, hey, meine Wasserflasche ist leer, kannst du mir die mal schnell auffüllen, weil hier ist nirgendwo ein Supermarkt in der Nähe. Wo ich nachts an der Türe klingel, weil ich mitten im Hagelsturm auf irgendeinem Pass stehe und einfach an der Türe klingel und frage, sorry, darf ich heute Nacht bei dir übernachten, weil ich kann bei dem Hagel unmöglich weiterfahren. Und dass ich eben nicht versuche, da alleine letztendlich durchzugehen, sondern dass ich mich wirklich anderen öffne und darüber spreche, was mich eigentlich bedrückt oder was ich gerade aktuell brauche.
Ja, ich glaube, aus dem Beispiel mit dem Hagelsturm und mitten bei Nacht bei einer fremden Tür zu klingeln, ich glaube, das ist sehr, sehr inspirierend. Und ich denke, dass wir da für die Unternehmer sehr, sehr viel auch rausziehen können. Wann ist denn das nächste Rennen? Wann können wir dich auf der Straße sozusagen finden? Beziehungsweise wann können wir damit rechnen, dass du bei mir an der Haustür klingelst, um über eine Übernachtung bittest?
Ja, mal schauen. Also die Saison ist quasi für dieses Jahr ist die Saison erstmal so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Letztendlich ist es Oktober. Und ja, bei mir stehen nächstes Jahr wieder große Projekte letztendlich an. Aber darüber spreche ich meistens gar nicht so ausführlich, weil die meisten Leute einfach nur sagen, hey Sarah, was machst denn du jetzt schon wieder? Du als Frau alleine unterwegs. Und ich so, ja, ich als Frau alleine unterwegs. Und da komme ich ganz oft in so eine Rechtfertigungsposition, warum ich das dann doch ganz gut mache und warum ich vor allen Dingen auch Spaß dran habe. Von daher aber bleiben meine Projekte oder meine Pläne fürs nächste Jahr erstmal noch in der Ausarbeitung, bis sie dann spruchreif sind.
Das ist auch ganz schön, weil dann können wir uns auf etwas freuen, was dann eben wir im Blog nachverfolgen können. Aber last but not least, was wünschst du uns fürs nächste Jahr und auch ja für unsere Unternehmer? Was braucht es? Vielleicht ein kleines Schlusswort von einer Frau, die von einer Kettenraucherin zu einem Ausdauersport es geschafft hat, ihre Ängste bewältigt hat, ja, und nun mit gutem Mut es nach vorne schreitet.
Ja, ich glaube, Mut ist genau mein Stichwort, für was ich auch stehe. Also die wichtigsten Dinge für nächstes Jahr sind auf jeden Fall Mut und Zuversicht. weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass es definitiv immer gut ausgehen wird. Und das ist genau das, was mich das Bikepacking gelehrt hat.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Sarah, dass du da warst. Tschüss.
Danke dir, Semir. Bis bald.